Sie hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Pirmin Sedelmeier. Ich bin Schauspieler und hatte das große Glück, nach meinem Diplom zum Intendantenwechsel an ein deutsches Staatstheater zu kommen, wo ich viele gute Freunde und vor allem meine Ehefrau kennenlernen durfte. Ich habe dort viele rauschende Feste gefeiert, gefickt, gesoffen, alles, was meiner Meinung nach zu einem zünftigen Erstengagement dazugehört. Nur eine Hauptrolle gespielt, das habe ich nicht. Im Büro des Schauspieldirektors wurde auf meine Nachfrage mit »Da bist du einfach nicht der Typ dafür« geantwortet. Hä? Ich dachte, wir sind hier am Theater. In einem Zauberkasten, in dem alles, aber auch wirklich alles erlaubt ist und jeder jeden und jedes spielen kann. Wo uns erzählt wurde, dass jeder und jede den gleichen Spielanteil haben, heißt mal Haupt-, mal Nebenrollen, mal was komplett anderes spielen wird. Pfeifendeckel. Die Rollen waren im wahrsten Sinne des Wortes nach kurzer Zeit klar verteilt. Aber geil. Im zweiten Jahr ruft ein junger Regisseur an. Der hat mein Demoband gesehen, das ich mit einem Kumpel komplett selber geschrieben und gedreht habe. Und er will mich für die Hauptrolle in seinem ersten Spielfilm haben. What the fuck? Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Er kommt nach Oldenburg, guckt sich was an, ist begeistert, wir schockverlieben uns, gehen saufen, machen uns richtig weg. Kurz vor Blutsbruderschaft verabschiedet er sich. Ich soll dann doch zum Casting nach Berlin kommen. Konstellation, sagt mein beinahe Blutsbruder. Beim Casting bei ihm zu Hause dann eher schlechtes Gefühl. Ich schwitze stark. Fuck, das ist mein erstes Casting. Ich kann ja nur scheitern. Abends soll ich nochmal vorbeikommen. Es gibt Würste und Bier und Grünkohl. Seine Freunde feiern mich ab. Das ist mein Lenz, sagt der Regisseur vor versammelter Mannschaft. Irgendwann kann ich nicht mehr. Am nächsten Tag gibt's aber doch noch einen Abschiedskaffee. Bis ganz bald, mein Lieber. Wieder zurück ans Theater in irgendein nicht sitzendes Probenkostüm, eine nichtssagende Produktion, die wieder keiner sieht, einstudieren. In ein paar Tagen will er sich melden. Aus den paar Tagen wird eine Woche, werden 10 Tage. Am 12. Tag rufe ich ihn an. Hey Pirmin, tut mir leid, ich mach's kurz. Es ist doch der andere geworden. Ich lege auf. David Bowie, Modern Love, ganz laut. Ich will Schnaps. Fuck you. 2 Jahre später, ich bin in meinem Zweitengagement. Casting für eine Hauptrolle in einem Kinofilm. Diesmal ist der Regisseur ein berühmter Theaterschauspieler, also ein Kollege. Ich betrete den Raum und merke, dass der Typ vor mir, der sich gerade siegesbewusst die Jacke überstreift, die Rolle bereits hat. Der Regisseur ist irgendwie müde und gelangweilt von meinem Spiel und gibt nur meinem Spielpartner, dem anderen sicher Besetzten, wie ich später erfahre, Spielanweisungen. Zu mir sagt er nichts. Danach unterhält man sich noch nett bei einer Zigarette. Ich erzähle ihm vom Rumpelpumpeltheater. Das ist ja verrückt, sagt er. Ich setze mich wieder in den Zug. Absage natürlich erst auf Nachfrage. Ich könnte jetzt noch erzählen, wie ich als Gast in einem Kinderstück im Ganzkörper-Bärenkostüm einen Leiterwagen von der Bühne fahren musste, aber so wenig gesehen habe, dass ich mit dem völlig ungesicherten Wagen beinahe 20 Kinder in der ersten Reihe platt gemacht hätte. Geschweige denn, wie degradierend es ist, 50 Vorstellungen zu spielen, in denen man zum Teil in einem Ganzkörper-Bärenkostüm steckt, im 5. Berufsjahr. Oder wie ich in einem Ensemble gestandener Schauspieler wie eine Puppentruppe arrangiert und drapiert wurde von einer kontrollsichtigen Regisseurin, die einen angeschrien hat, wenn man ihre eigenen Ideen in Frage stellte. Doch stattdessen möchte ich eine Frage stellen. Wie oft soll man sich noch von der Gunst anderer abhängig machen? Wie oft Leuten in den Arsch kriechen? Wie oft Tagesplan-E-Mails öffnen, bei denen man insgeheim doch immer hofft, dass die Probe ausfällt? Und jetzt tut doch nicht so, es ist doch genauso wie in der Schule. Alle paar Jahre interessiert man sich wirklich für was und man geht gerne hin. Wie lange soll man also darauf warten, dass endlich was passiert? Ich wollte nicht mehr warten und habe mich mit 33 nochmal an einer Hochschule beworben. Und zum Glück wurde ich angenommen und darf unsere Branche nochmal ganz anders kennenlernen. Zwar in einer Sparte, die monetär in vielen Fällen ähnlich schlecht dran ist wie die Schauspieler, aber fuck it. Ich darf viel Neues lernen und erfinden. Und das ist unheimlich erfrischend und erfüllend. Und daher hoffe ich für uns alle, dass wir stetig mehr und mehr Erfüllung finden. Ganz egal in was und ganz egal wo. Und dafür wünsche ich hiermit allen Beteiligten Toi, toi, toi.
Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Lisa Jobbt.
Und mein Name ist Johannes Lange.
Was für eine lange Ansage.
Ja, eine lange, schöne Ansage.
Ja. Das ist mein Mann.
Ja, für die, die es noch nicht gewusst haben. Und der ist auch der Komponist unseres geschätzten und geliebten Outros. Die Stimme werden einige erkannt haben. Und viele andere kleine Sachen, die er schon auf uns komponiert hat. Ein sehr vielbegabter Mensch, der sich jetzt ja, danke, durch diese Ansage ja ausgeschält hat oder zeigen konnte, wie befreiend das sein kann, sich von diesen Bedrängnissen oder zumindest dieser gefühlten Singularität seiner Fähigkeiten zu befreien.
Stimmt, das ist ein gutes Stichwort, die Singularität seiner Fähigkeiten. Ja, vor allem jetzt selber gestalten zu können, oder? Erfinden, gestalten und schreiben, das heißt auch ins Aktive gehen und raus aus dem passiven Sein, das ist sehr heilsam. Auch wenn es mir sehr leid tut, weil ich bekomme ja mit, wie er bei uns zu Hause ganz viel vorm Zoom sitzt und teilweise 6 Stunden am Tag. Und ja, einfach ein Neustart ist, eine Gruppe findet sich, die Drehbuchklasse hat teilweise ja, machen die eben mit den anderen Departments, haben die auch Unterricht, ne, mit Produktion, Regie und sowas. Und die eigentlich gehören die jetzt alle in eine richtig schöne, enge, laute Kneipe, viel zu viel Bier um sich herum und bla bla ja. bla bla bla. Weil das ist ja auch, wo man sich nah kommt oder wo man an den Kern von verschiedenen Persönlichkeiten stößt, um Arbeitsteams auch zu bilden und zu gründen. Und ist schon echt ein anderer Umstand gerade. Aber anyway, hey, er hat den 2. Platz auf einer Hochschule ergattert, wo viele Leute hinwollen und nur wenige kommen. Das ist ja immerhin toll. Und übrigens konnte ich sie neulich kurz dabei belauschen, dass alle ein Antirassismus-Seminar machen.
Ah.
Ja, und zwar wie selbstverständlich schien mir das. Und das halte ich, muss an jeder Hochschule gemacht werden, meiner Meinung nach.
Ja, total gut. Ja,
ganz wichtige Bildungsarbeit.
Aufgepasst, kann man sagen. Ja, das ist ja, erfreulich zu hören. Doch, doch, doch. Ja, dieses sich wegbleiben und so. Ach man, diese ersten Abende, wenn ich daran erinnere, in Oldenburg, wie wir denn uns da auch so gefunden haben in den Kneipen und dieses Jugendliche länger bleiben, als es vernünftig wäre und noch ein Bierchen kommen, noch ein Schnäpschen und so. Das war einfach ein wichtiger Ritus, ne? Eine wichtige Anfangszeit auch. Aber ich glaube auch, viele sparen sich was auf und das kommt ja alles jetzt nächstes Jahr, kommt das ja zurück. Und ich freue mich schon diebisch, weil ich glaube, das ganze nächste Jahr, wenn es denn weniger wird, wird eh so ein Riesenfestival. Weil jeder, mit dem ich gesprochen habe, der hat vor, meinen nächsten Geburtstag, den feiere ich groß.
Ja.
Das lässt sich jetzt niemand nehmen und jetzt geht's nur darum, werden es die März, April, Mai-Katzen oder so. Also wer darf anfangen, die großen Mehrzweckhallen zu buchen und die Kneipen zu reservieren und dann mal so richtig jeden Geburtstag da auf dem Tisch zu tanzen und so. Da freue ich mich schon drauf.
Ich sehe mich auch so krass in so verrauchten Kneipen. In meiner Fantasie rauche ich auch selber so 2-3 Zigaretten und rede auch mit ganz vielen Leuten laut durch den Raum und bin so fast französisch irgendwie.
Ja, ja.
Ja, vielen Dank für diese tolle Ansage.
Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Pirmin Sedelmeier. Und alle können sich ja jetzt schon freuen. Jetzt klammerst du die Folge zu, vorne im Intro. Und jetzt zum Schluss kommt natürlich wie selbstverständlich dann auch dein Abschlusssong. Also man kann sagen, dass die ganze Folge im Prinzip dir gewidmet ist.
Man muss sagen, ich habe ihn auch wirklich drum gebeten, das zu schreiben. Es fehlt meiner Meinung nach, ich muss es leider kritisieren, es fehlt noch die Abteilung, wo er als Hausaufgabenaufpasser gearbeitet hat. Vielleicht reicht er das jetzt nochmal als Sprachnachricht nach, weil es entwickelt sich gerade in unserem Podcast so, dass Leute uns einfach Kommentare schicken, eigene Anekdoten schicken. Und das gefällt mir sehr gut. Wir haben auch heute ein echtes Pralinchen. Ein echtes Ein echtes Pralinchen haben wir heute. Wurde aber nicht uns zugesandt, sondern ich habe darum gebeten, ob wir es veröffentlichen dürfen.
Ja, genau. Eine klasse Geschichte. Da können wir uns schon drauf freuen. Heute lassen wir die anderen zu Wort kommen, aber davor... erzähl du doch nochmal, Lisa. Du hast doch so ein paar Sachen an deinem Schauspieler Life of an Actress Hashtag, die du doch mir doch einst schon so gewinnbringend anekdotisch erzählt hast. Erzähl doch nochmal ein bisschen von deiner Hörspielproduktion. Da sind da auch so interessante Sachen passiert.
Ach ja, das ist ja, stimmt ja, genau, mit Manfred Zapatka. Ja, das ist tatsächlich ja erst 2 Wochen her. In meiner Erinnerung ist das 2 Monate her, weil im Moment ist so eine rasante Zeit. Ich weiß, dass viele unter Unterbeschäftigung leiden, ich überhaupt nicht. Und finde mich wieder, wie ich abends um 8:30 ins Bett gehe, auf meinem linken Knie der Geschäftsbericht der Genossenschaft der deutschen Bühnenangehörigen. Das ist die Gewerkschaft, wo ich mich gerade als Präsidentin bewerbe, um mich quasi durch die Vergangenheit und den Status quo zu lesen, und auf der anderen Knie mein Drehbuch für den Film, den ich gerade drehe. Was war denn nochmal? Ach Gott, genau, ich war ja in Köln, weil ich ja die lustigste Gehaltsverhandlung der Welt hatte. Und was man wissen muss, ist, dass ich lange wirklich die Sterne, der Sänger von den Sternen, Frank Spilker, hat ein Hörspiel geschrieben. Das ist so eine, ein kleines Kriminalstück mit sprechenden Tieren in einer sehr bizarren Welt. Und das also hat mir sehr gut gefallen, sehr verdichtete Sprache, sehr auch anspruchsvoller Plot, wie er sich ineinander verdreht. Mochte es sehr gerne. Und ich habe quasi angefangen, mich auf das Hörspiel vorzubereiten. Sorry, Johannes, wenn ich jetzt ein bisschen rummeandere, aber diese Zeit, da passierten am Tag einfach immer 60 Sachen, und das muss ich jetzt mal zusammen auseinandergepackt kriegen. Also ich bereitete mich für das Hörspiel vor, plus bereitete mich für den Film vor. Fuhr nach Köln, um eben mit dem Sänger von den Sternen, den ich super cool finde, plus dass ich einfach die Sterne immer toll fand, weil ich habe ja, als das Ensemble-Netzwerk gegründet wurde, auch einen Newsletter mit meiner Kollegin Johanna Lücke und unserem anderen Kollegen Timo Hakim Djebralla rausgegeben. 3 Ausgaben, ja, als wir noch eine schmutzige Küchentischbewegung waren. Und die hatten immer ein Motto. Das erste war You are not alone, und das zweite war, was hatte ich bloß so ruiniert? Und das ist eine Line von den Sternen, ja. Und aus verschiedenen Gründen war ich dann mal im Bundestag, wo ich eben Frank Spilker kennengelernt habe, und gesagt, ey, weißt du was, hier, ich habe so einen Club Verbesserung der Arbeitsbedingungen für SchauspielerInnen und TheatermacherInnen, und da, deine Line ist für mich auch eine Stellvertretung für, warum ist eigentlich die Arbeit am Theater, was hat uns so ruiniert, warum sind wir so abgefuckt, warum verdienen wir so wenig Geld, warum haben wir keine Freude mehr daran, so, egal. Also das war für mich quasi der Kontext der Größe, wo ich dachte, boah, das ist für mich was Tolles, dass ich da hinfahren darf. So, und dazu kommt jetzt noch, dass das Hörspielstudio in Köln einfach, das ist wie die Bretter vom Deutschen Theater Berlin und den Kammerspielen München und dem Grips Theater zusammen. Da hat alles, was Rang und Namen hat, gesprochen. Da werden einfach seit Dutzenden von Jahren Hörspiele aufgenommen, wo alle Größen mit allen Stimmen stattfinden. Wenn man da in den Keller geht, sieht man schon Bilder von Otto Sander und Hannelore Hoger, ja, die dort aufgenommen haben. Also der WDR ist auch sehr stolz darauf. Und der WDR, das muss ich auch sagen, ist für mich total das Heimatgefühl, da ich aus der Nähe von Bielefeld komme und wir immer WDR gehört haben.
Welche WDR 5 oder was war es?
Wir haben immer WDR 5 gehört. Wenn man bei uns im Badezimmer das Licht angemacht hat, dann ging immer automatisch das Radio an. Und da lief meistens WDR 5, als ich Teenagerin war, immer schön auf 1 Live umgestellt. Und ja, ich habe dann auch für 1 Live später ein paar Short Stories immer wieder eingesprochen. Und am glücklichsten war ich aber, als ich für den Infosender WDR 5 einfach nur so ein Sachfeature einsprechen durfte.
Ja, klar. Erwachsen sein.
Ja, ja, total, ja. Also, und der, das WDR-Gebäude, das ist innen drin so richtig, ich glaube, das ist richtig 50er-Jahre-Parkett. Da gibt es irgendwie einen richtigen Paternoster, der dann noch fährt. Darf man als fremde Person nicht mitfahren, mache ich aber meistens immer. Und jetzt haben wir diesmal leider im Keller aufgenommen, da ging das nicht. So, also ich total glücklich dahin. Parallel mich angefangen, aber auch vorzubereiten auf den Film. Und ich habe in diesem Hörspiel, das hat 4 Folgen, bin ich nur in 2 Folgen drin und habe auch nur 2 Szenen, aber irgendwie dachte ich, das ist schon wichtig, das Hörspiel nicht nur einmal komplett zu lesen, sondern 2-mal. Also das findest du jetzt vielleicht nicht so besonders, aber ich finde das schon. Ich wollte mich richtig gut im Stoff auskennen, um einfach zu wissen, wo ich mich befinde. Sollte sich nachher auch gelohnt haben, weil wir nämlich angefangen haben mit einer Improvisation. Und diese Impro kannst du natürlich nur gut machen, wenn du weißt, was ist der Sound des ganzen Dinges und wohin entwickelt sich das noch? Also das heißt, wo muss die Impro starten? Mhm. Oh, es war geil. Nur ganz kurz in Klammern, einfach 3 Minuten vorm Mikro stehen und geil schimpfen und geil sich richtig aufs Material hauen und richtig schwitzen. Und da war ich mal wieder richtig Schauspielerin und nicht nur so Arealschriftgröße 12 Kulturaktivistin, Mails reden, bla bla bla, sondern geiles, richtig unseriös seinen Punk rausholen, auch nicht gut geführte Stimme, sondern aus dem Arsch, weißt du?
Aus dem Arsch, ja. Das war der beste Resonanzraum.
Ja, ja. Das war einfach richtig, richtig toll und habe richtig meine Klamotten durchgeschwitzt. Und das ist auch einfach, dafür lohnt es sich einfach zu losen, weißt du? Und deswegen musste ich da einfach mal alles geben. So, also, warum erzähle ich das denn mit dieser Filmvorbereitung? Weil mein Coach in dieser Filmvorbereitung auch mich fragte, ja, wer sind denn auch so, irgendwie kamen wir da drauf, seine LieblingsschauspielerInnen und so. Ja, fuck, stimmt, die Frage wird einem ja voll oft gestellt, das weiß ich gar nicht. Ganz oft sehe ich im Fernsehen Leute, die ich richtig gut finde und deren Namen kenne ich gar nicht. Dabei google ich doch immer voll viele down und so. Mhm. Und habe ihm gesagt, du, hier die finde ich richtig gut, die Tatortkommissarin aus Wiesbaden. So eine, weißt du, so eine dunkelhaarige. Ja, sagt er, stimmt, die ist gut. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie die heißt. Sitze ich im WDR und sag zu dem Besetzer, sag mal, wer spricht denn hier die Dingens, diese Figur und so. Ach so, ja, das ist die und die. Wer? Auftritt sie. Ist das Barbara Philipp, heißt die, glaube ich. Ich habe den Namen weiß immer noch nicht. Barbara Philipp, die Assistentin von Ulrich Tukur im Wiesbadener Tatort. Ich dachte,
die du so gut fandest, ja?
Doch nicht, ausgerechnet die ich gerade als meine Lieblingsschauspielerin benannt habe. Es ist ja wohl
Self-fulfilling
so
prophecy.
Halleluja. Und in diesem Ding ging es im Prinzip weiter. Dann hatte ich diese Begegnung, fand das eh toll, Manfred Zapatka kennenzulernen, der nämlich gesagt hat, wenn ich was in meiner Vergangenheit gelernt habe, dann, dass wir eine gute Gewerkschaft brauchen.
Ah ja.
Ne? Weil er meint, nämlich die Amerikaner haben eine gute Gewerkschaft und wir haben das nämlich eben nicht und so, weil ich ihm natürlich erzählt habe, dass ich kandidiere und so. Und es war einfach toll, auch im Studio habe ich eine Kollegin vom Ensemble-Netzwerk getroffen. Alle so, oh, wer kennt ihr euch? Ja, sie ist Mitglied in unserem Club. Ich habe schon sie gecoacht für Gagen und so. Und es war immer mein Traum, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Mitglied bei uns im Club sind und die die gleiche Einstellung teilen. Ne? Man ist dadurch verbunden.
Das kommt jetzt mehr und mehr. Ne? Das finde ich auch total schön, dass ich das, wie anstrengend die ersten Jahre waren, als keiner damit irgendwie umgehen konnte.
Oder Leute das abstoßend fanden.
Abstoßend fanden, belächelt haben. Das war, da muss ich heute dran denken, wie schwer das war auch vor unserem damaligen Intendanten, das so zu verteidigen, obwohl er es uns auch ganz leicht gemacht hat. Aber es war irgendwie auch immer unangenehm. Und jetzt trifft man ganz viele Leute, die selbstverständlich schon im Verein sind. Und auf einmal merkt man, ach Mensch, es ist wie, keine Ahnung, wie kann man das vergleichen? Ja, im gleichen Verein zu sein,
ja,
einfach.
Ja, voll.
Das ist doch ein stehender Begriff, genau. Ja,
total. Und dann hatten wir den ersten Aufnahmetag. Es ist eh geil, weißt du, diese Studios, Johannes, ne? Auch die Leute, die in den Tonkabinen sitzen, die das schneiden. Hallo Lisa! Die kennen mich noch von irgendwoher, ich weiß, von anderen Hörspielen und so. Und die haben alle so eine, ich habe ja gesagt, beim Hörspiel sind einfach alle nett. Und ja, denen hat das auch einfach großen Spaß gemacht, mir beim Arbeiten zuzuhören. Und das freut einen natürlich auch wahnsinnig. Ja, ne? Diese Art schön. Der Anerkennung habe ich einfach lange nicht mehr bekommen. Und das hat mir richtig gut getan, muss ich jetzt mal sagen. So, weißt du was? Weil ich würde nämlich immer gerne so tun, als würde mir das gar nichts bedeuten. Aber es bedeutet mir halt leider doch was.
Doch, natürlich. Ich habe ja auch letztens mein Projekt angeführt, als ich da auch die Anerkennung dafür bekommen habe und so. Das ist schön, das auch zuzugeben, weil danach suchen wir ja alle. Auch einfach diese Momente, man merkt, es ist einem wichtig und man setzt alles ein oder merkt auch, ich gebe auch viel und das wird auch sofort anerkannt. Dann rundet sich ja mal so ein Erlebnis ab, so ein schauspielerisches, als, boah, gehe ich gerne zur Arbeit.
Mm, ja, und I am needed, I'm special. Denkt genau. Man dann so, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich nach dem ersten Aufnahmetag in mein Hotel gegangen, habe mich richtig geil auf die Badewanne gefreut. Die Badewanne war richtig geil klein, es kam richtig geil nur lauwarmes Wasser aus der Wanne. Das war so scheiße. Richtig blöd, der Kosmetikspiegel ging nicht richtig in meine Höhe zu stellen, weshalb der im Prinzip immer nur, wenn man reingeguckt hat, so die Unschärfe des eigenen Körpers gezeigt hat, noch nicht mal das Gesicht. Und ich brauche diese Kosmetikspiegel, weil ich ja richtig so Augenbrauen habe wie Bert von Ernie und Bert. Und ich hätte ja gerne die so richtig in so einem Hotel auch so ein bisschen immer so eine andere Identität annehmen. So, hey, ich bin die Busy Lady, ich komme hier an, ich bin auf Arbeit hier, das ist geschäftlich und wo ist das nächste Restaurant? Ach ja, sie sind ja alle geschlossen. Ich bin die mit den langen Fingernägeln.
Ja, so, ne? Ich bin auch gerne wortkarg an der Rezeption dann. Professionell geschäftlich wortkarg sein, wenn man seinen Schlüssel holt. Es müsste hier schon reserviert sein. Von der Produktion, genau.
Oh Mann, ja. Eigentlich ja, genau, ja. Dann im Hotelzimmer habe ich mit meinem Coach die zweite Session gehabt und das ist immer so ein bisschen laut, ne? Man muss so beschreiben, Dinge beschreiben, wo die Energie ist und so. Und es war mir so peinlich auch schon wieder. Ich so, ey, wir sind im Hotel. Ja, ich weiß. Nur das noch und so, ne? Also parallel Hörspiel, dann noch diesen Film vorbereiten. Außerdem noch schön richtig einen dicken Stress in den Mails haben, wo sich ein ganz großer Knoten auftürmt, der heißt, die Fördergeldanträge müssen raus für das nächste Projekt, das ihr gemeinsam alle plant mit dem Ensemble-Netzwerk. Kannst du noch schnell dies, Lisa? Kannst du noch schnell das, Lisa? Sorry, dass ich dich störe. Ich weiß, wie du bist jetzt irgendwie in der Konzentration, aber könntest du noch schnell, sonst geht's halt nicht. Und das war also wirklich, ja, unglaublich. Zweiter Hörspieltag, wieder geil abgeliefert. Ich habe mich richtig cool gefühlt, bin schnell mit meiner Tasche zum ICE gerannt. Hatte mir übrigens am Tag vorher noch geil Make-up gekauft. Ne? Ich kaufe mir ganz wenig Make-up. Ich bin ja immer der Meinung, eigentlich reicht ein bumsroter Lippenstift. Aber jetzt habe ich so gemerkt, ich habe auch mal ein bisschen wieder Lust auf so Schnudelkram und habe mir einfach mal geil was gegönnt. Hat mir richtig Spaß gemacht. Außerdem werde ich immer so richtig peinlich rot, habe ich doch neulich schon erzählt, als würde man mir so ein Beefsteak über die Nase legen und das musste ich jetzt verhindern. Ja, und eine Freundin hat mir erklärt, wie man quasi so ein bisschen mit Brauen die Wangen einlegt, dass man nicht so ein flächiges Gesicht hat wie so ein Pfannkuchen, sondern dass man so ein bisschen Kontur reinkriegt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich es mir gut gehen lassen. So, und schmeiß mich in den Zug. Und was passiert? Ich kriege eine SMS von meinem Filmregisseur oder von dem Filmregisseur, der schreibt, hier, du hast doch diese Pole-Dance-Nummer auf deinem About Me. Könntest du das nicht auch im Film machen? Und ich, crazy! Alter, da warte ich doch schon die ganze Zeit drauf. Also ja. Habe ich ihm geschrieben, ja, sehr gerne, da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf. Mache ich. Und jetzt besorgen die mir eine Pole, mit der ich dann am Pool noch eine geile Pole-Dance-Nummer abziehen kann. Ich bin überhaupt nicht mehr trainiert. Pole-Dance ist sehr, sehr anstrengend. Das ist ganz viel Muskelkraft. Im Sommer mache ich das beim Rumpel-Pumpel-Theater. Aber ich habe Wochen vorher angefangen zu trainieren, um das im Sommer ein bisschen wieder drauf zu haben. Und wirklich elegant sieht es nicht aus, mehr akrobatisch, was ich absolut in Ordnung finde. Und jetzt bin ich quasi, ich habe noch diesen so leicht aufgeschwemmten Stresskörper von Burning Issues, ja. Stresse mich im Train zum WDR, stresse mich wieder zurück zum Film, bin sowieso aufgeregt, muss mich vorbereiten, ich muss gut sein, das wird jetzt mein Durchbruch-Dings. Und dann kommt auch noch das. Und weißt du, für was ich mich entschieden habe? Ich habe mich dafür entschieden, nicht Angst zu haben. Oh Gott, hoffentlich mache ich das gut. Sondern ich habe mich dafür entschieden, dass das mein Durchbruch wird. Und dass es affengeil ist, jetzt mit dem Körper, wie er jetzt gerade ist, eine geile Pole-Dance-Nummer am Pool abzuziehen.
Absolut.
Und weißt du, was ich noch machen werde? Meine Bauchrolle werde ich den auch noch versuchen anzudrehen.
Du wärst schön wahnsinnig, wenn du es nicht versuchen würdest.
Ja. Richtig, richtig.
Aber das sind dann Nummer zwei ganz, ganz wichtige Pfeiler. Ja, die Bauchrolle. So, haben wir uns auf der Bühne kennengelernt über die Bauchrolle, die ich auch kann. Weißt
ja,
du noch,
stimmt,
bei
stimmt.
Was ihr wollt? Stimmt, da standen wir voreinander. Wie, du auch? Ja, ich auch. Und dann haben wir uns da über die Bauchrolle weiter improvisiert.
Ach, wie schön. Ja, weil wir Zwillinge sind.
Genau.
So.
Ja, toll. Das ist ja...
Ja, pass auf. Und eine letzte geile Nachricht gibt es nämlich noch.
Ja, super.
Und dann endet quasi diese verrückte Zeit, die auf der Klaviatur... Das ist nur ein einziges Geklimper. Und das letzte absolut Geile ist, dass ich jetzt richtig Glück habe und eine ganz tolle Kostümbildnerin habe. Und der habe ich nämlich gesagt, du pass auf, in meinem Körper, da gibt es drei Konfektionsgrößen. 38, 42, 44. Das könnte ein bisschen kompliziert sein, für mich Klamotten zu besorgen. Nur, dass du es weißt. Außerdem habe ich fette, breite Füße. Soll ich ein paar Klamotten mitbringen? Und Schuhe. Ja, kannst du gerne mal schicken. Und dann habe ich ihr meine Schuhe fotografiert und meine Kleidungsstücke fotografiert. Und du glaubst es nicht. Ich habe es geschafft, dass ich ein altes Leopardenjackett von meiner schon längst verstorbenen und trotzdem sehr nah sich anfühlenden Omi, dass sie sich hat maßschneidern lassen, dass das mit im Film auftaucht.
Ach,
ja.
Sehr perfekt.
Das Ding ist so ein abgefahrenes Jackett. Und weißt du, warum es mir passt, Johannes? Weil meine Omi und ich die gleiche Figur haben. Weil wir beide die gleiche fucking Figur haben, passt ihre Maßschneiderei auf meinen Leib und auf keinen anderen. Und
schon immer?
Wie schon
oder,
immer?
Ja, achso, es klang so, achso, nee, ich dachte, es klang so, als hätte es jetzt schon mehrere von diesen Momenten gegeben.
Nein, dass deine, nein, nein.
Mhm. Nee. Okay.
Bei diesem Jackett ist es so. Und ich musste auch erst dieses Alter jetzt erreichen, damit es mir so passt. Es hätte mir sonst auch vorher nicht gepasst. Und das ist einfach so gigantisch. Das heißt, ich fühle, dass ich jetzt die guten Geister auch eingeladen habe, ja, mich zu begleiten. Und ich habe es wahrscheinlich sogar auch geschafft, dass meine geilen Schlangenlederschuhe, die in der letzten Folge ja schon mal angesprochen wurden von unserer Ansagerin, in denen ich auch geheiratet habe, dass die auch mit dabei sind. Und ich finde das richtig toll. Und damit ende ich meine Ausführung, denn unsere Coaches hat gesagt, dass ich ja gerne Kontextgeberin bin und nicht nur Kontextnehmerin. Und wenn ich Kontextnehmerin bin, dann soll ich zum einen meine Verletzungen oder meine Verletzlichkeit auch eingestehen, ja?
Mhm.
Und ich soll mich aber auch über meine Bedingungen informieren, damit ich weiß, ob ich zu diesen Bedingungen Ja sagen kann. Und jetzt habe ich angefangen, die Bedingungen zu erfragen und habe sie angefangen, selber mitzugestalten. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Aus Sorge, dass man mir ein schlechtes Kostüm verpasst, bringe ich gute Kostüme von mir mit. Die Kostümbildnerin findet super, die hat übrigens wirklich fantastische Sachen ausgesucht. Nichts davon hätte ich mir im Geschäft gekauft. Alles davon steht mir erst der Sahne. Wirklich, total, totales Match. Die hat richtig der Himmel geschickt. Und jetzt habe ich es quasi hingekriegt, dass dieser Film abseits jetzt von meinem Spiel eine Note von mir mitkriegt. Zumindest, dass dieses Jackett durch die ARD getragen wird. Wie geil ist das denn?
Ja, total schön.
Und das habe ich bei neulich diesem Bergfilm schon mal gemacht, wo ich die roten Stiefel von einer Freundin der Kostümbildnerin unterjubeln konnte. Und da sah ich untenrum gut aus.
Zumindest untenrum, ja. Oder war das die Maklerin mit der Brillenperformance?
Ja, ja, die Maklerin mit der Brillenperformance.
Ja, ja, genau, sehr gut. Ja, toll, eine super, ach, bist du das auch dann doch noch schön losgeworden? Ja, das finde ich total. Ach, ganz viele, das konnte ich gar nicht, ich wollte gar nicht so dazwischen funken, jetzt muss ich ganz stark überlegen.
Ich kann auch ein kleines Problem erzählen.
Oh, ach so, okay, dann komm, du bist gerade so in Fahrt. Ich bin da,
Okay, also ein kleines schönes Problem, das ich hatte, waren meine Fingernägel. Vom Burning Issues hatte ich mir schöne künstliche Fingernägel machen lassen, schön lang, schön auf den Ringfingern, geile Diamanten. Und ich bedauere, dass es auch nur so klar, auch nur auf zwei Fingern Diamanten waren. Eigentlich müsste alles voller Diamanten sein. Ich hatte richtig Bock auf so angebermäßige Dinger, ne, so richtige Ferrari-Nägel. Und die sind natürlich angefangen rauszuwachsen. Und jetzt saß ich in Köln, guckte mir meine Nägel an, die dann eher so ein rausgewachsener, ungepflegter Look, nicht so cool. Und habe die Maskenbildnerin angerufen und habe gesagt, ich habe diese Nägel, ich müsste die irgendwie abkriegen. Ja, okay, das ist schwierig, denn aktuell ist ja nicht nur ein Kultur-Lockdown, es ist der Freizeit-Lockdown. Das heißt, alle Fingernägel, Maniküre, Studios sind zu.
Ja.
Die sind zu, ach ja. Also habe ich mich erstmal dran gemacht, rumzugoogeln und mobile Studios aufzutreiben. Aber auch die dürfen alle nicht praktizieren. Dann habe ich die Produktionsfirma beauftragt, mir ein mobiles Nagelstudio rauszusuchen. Und die haben auch gesagt, ey, erstens, wir haben so viel Arbeit, wir können das nicht leisten. Und zweitens, die dürfen alle nicht praktizieren. Das war auch noch so schön, der Stress. Ich war deswegen so genervt, weil die erste Szene, die ich habe, ist schön mit dem Finger übers iPad streichen, weißt du? Weil ich meiner Chefin geil was zeigen muss. Und das mit ungepflegten Nägeln. Die Fingernägel sind die Visitenkarte einer Frau. Verstehen Sie, was ich meine? Das wäre einfach blöd gewesen. Naja, jetzt ist es eine super einfache Geschichte, wie ich das Problem gelöst habe. So einfach, dass man es überhaupt gar nicht erzählen muss. Ich habe sie zu Hause einfach manuell abgeschliffen. Ich wusste nur halt einfach nicht, dass das geht. Naja, jetzt ist frischer Lack drüber und keiner merkt es. Aber Hauptsache, ich habe mich schön 2 Stunden damit gestresst, ne? In Köln.
Hauptsache, ja, sehr gut.
Ja.
Ja, ein wahnsinnig banales Problem. Und dann merkt man auf einmal überhaupt, dass sich dann so gar nicht vorstellen können, dass es jetzt keine Lösung dafür geben soll. Ne? Das kann man sich dann gar nicht, es ist dann verrückt. Es muss doch jetzt ein Nagelstudio geben. Nee, verflixt. Was mache ich jetzt?
Ja, vor allem habe ich wegen Fingernägel beim vorletzten oder am Anfang dieses Jahres einen Dreh gehabt, wo ich auch noch Reste von den Fingernägeln drauf hatte und dachte, naja, die werden die in der Maske schon abkriegen. Die sind ja gewohnt, mit so Dussels wie mir zu arbeiten, dass die da für den Notfall immer eine schöne, richtig gute Pfeile haben. Ne? Nee, da kam ich dahin und dann hatte der eine ganz kleine Glasfeile. Und ich so, schau mal, ich habe noch diese Nägel. Oh ja, das weiß ich nicht, wie die Regisseurin das findet. Und ich Angst.
Oh, gleich, wie die Regisseurin das findet.
Ja.
Ja, ja.
Und dann habe ich richtig Glück gehabt, dass sich die Szene nach hinten verschoben hat. Und habe, 2 Stunden mit dieser Mini-Feile versucht, mir die Reste von meinen Nägeln abzufeilen, damit ich damit die Regisseurin meine Nägel nicht unmöglich findet oder mich unprofessionell.
So ausschimpft.
Ja, so ausschimpft, genau. Also so banal sich das anhört mit den Nägeln, kannst du ja da schon gleich losgehen mit, wie unprofessionell ist das denn?
Ja.
So, Johannes, aber eine allerletzte habe ich jetzt wirklich noch. Und zwar war mein erster Drehtag richtig, ich um 4.50 Uhr aufgestanden. Um 5.50 Uhr sollte mich der Fahrer abholen. Ich morgens geil, weil ich ein guter Mensch bin, erstmal ein 3/4 Liter lauwarmes Wasser getrunken, 1 Minute einen Kopfstand gemacht, damit das Blut in den Kopf geht, damit ich frisch aussehe. Den Trick habe ich von meinem Vater, weil der mal operiert wurde und nach der Operation sah der so toll aus. Hab ich gefragt, warum sieht mein Vater so toll aus? Ja, weil der während der Operation quasi nach unten gebockt war mit dem Kopf. das ganze Blut quasi und ist er so ein pralles, rosiges
warum
Gesicht.
Warum sieht denn mein Vater so toll aus?
Deswegen war ich Das dachte ich, wenn Papa das kann, dann mache ich das mit dem Kopfstand auch. Und dann hatte ich das schön getrunken und hatte irgendwie noch nicht so einen Hunger, habe noch nichts gegessen und wusste, am Set gibt's ja eh was. Und dann, ja, keine Ahnung, 2 Stunden später, 2,5 Stunden später stehst du dann erst im Set wirklich drin, im Kostüm. Mein Kostüm war eine Strumpfhose, die bis unter die Brust gezogen war, damit die sich nicht einschneidet in den Bauch. Darüber trug ich eine Radlerhose, die verbunden war mit einem Oberhemdchen, das nennt sich Body, also das ist so Shapewear und nicht, weil ich dick bin oder so, sondern einfach, damit der Körper quasi nicht so viele verschiedene Auswölbungen hat, sondern dass die Linie ein bisschen straffer ist. Dann sitzen einfach die Klamotten ein bisschen besser. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das finde, ob ich das so ein bisschen, ob ich das unfeministisch finde oder ob ich das einfach praktisch finde. Ich bin da in mir, habe da noch keine Meinung zu. Wozu ich dann schon eine hatte, war, als ich so coolen Espresso getrunken habe und merkte, ich war echt lang nicht mehr auf Toilette. Und ich würde richtig gerne auf Toilette. Aber ich habe ja diesen Body an und ich habe darunter die Strumpfhose und ich habe mit dem Body und meinem BH verwoben das Mikrofon, das mir hinten am Rock dran steckt.
Oh.
Ich habe den halben Tag durchgehalten, das kann ich dir sagen.
Oh. Oh, fürchterlich. Ich hasse es, so nötig pinkeln zu müssen. Also ich bezweifle auch, dass es Leute gibt, die das mögen, aber das war sehr professionell von dir, das durchzuhalten, ja, da nicht schön. Eine aufgeschreckte Setrunnerin irgendwie zu benutzen, um dir aufs Klo zu helfen, ja, oder so.
Hatte ich einfach keinen Bock drauf. Hatte ich einfach echt keinen Bock drauf.
Ja. Ja, ja, ja. Dann einfach runterschlucken oder es irgendwie einlagern anders. Ja.
Ich habe es ziemlich lange eingelagert und dann irgendwann ist mir einfach der Kragen plötzlich, jetzt ist mir egal, wenn die jetzt alle auf mich warten müssen. Ich ziehe mich, entfummel mich hier jetzt in Ruhe aus. Wer es geschafft hat, sich so anzuziehen, ich hatte mich selber angezogen, oft wird man quasi mit angezogen, hat Anziehhilfe. Ich hatte mich angezogen, übrigens mit frisch lackierten Fingernägeln. Mach das mal, dir eine Strumpfhose anziehen mit frisch lackierten Fingernägeln. Ich habe es geschafft. Das ist ziemlich gefährlich. Habe ich das auch noch gemacht. Also so viel zum Thema Professionalität am Set. Don't drink too much water.
Ja, zumindest wenn du mit Schichten übersehen bist, ne, oder ganz viele anhast, ja, wenn ein Zwiebelkostüm tatsächlich angetragen solltest. Professionalität am Set. Jetzt ist es ja soweit. Wir haben jetzt ja auch schon ein gut Stück unserer Folge. Es ist wirklich, diese Folge ist ein bunter Blumenstrauß an unterhaltsamen Geschichtchen. So tief und ernst die letzte Folge vielleicht den einen oder anderen irgendwie aufgefallen sein mag. Heute wird richtig Zirkus gefeiert und jetzt bitten wir auf die Bühne einen sehr guten Freund von uns, denn er erzählt, glaube ich, mit einer der witzigsten und lusigsten und lustigsten und beklemmendsten und befreiendsten Set-Geschichten, die ich, glaube ich, seit langem gehört habe. Bühne frei für David Simon.
Okay, Babylon Berlin. Pass auf. Ja, es haben natürlich auch wahnsinnig viele da mitgespielt und ich war wirklich sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich da eine Anfrage hatte für eine kleine Tagesrolle. Das war letztes Jahr, das war für die dritte Staffel. Ich weiß nicht, ob du Babylon Berlin geguckt hast, ich gehe jetzt mal davon aus, weil es eigentlich wirklich fast alle geguckt haben. Es ist ja ein bisschen sogar das deutsche Serienflaggschiff und auch zu Recht. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Serie und ich finde, die machen das wirklich sehr, sehr gut. Und entsprechend war ich sehr froh und zwar war der Dreh für die dritte Staffel, dieser Drehtag, war während ich gerade die zweite Staffel geguckt habe, also in der Mediathek. Also ich war so richtig drin. Ich war richtig drin und fand es richtig geil und hab mich gefreut und war heiß. So, dann habe ich das Drehbuch geschickt bekommen und ich kam in 3 Episoden vor. Und dachte nur, geil, ich habe 3 Drehbücher geschickt bekommen. 3-mal Babylon Berlin und war, wow, fuck, das hat sich richtig gut angefühlt. So, meine Rolle hieß Gerichtsdiener. So, und es ging um einen Gerichtsprozess. Ging um einen großen Gerichtsprozess, soll heißen. Es war aber an einem Drehtag und dieser Gerichtsprozess zieht sich aber über mehrere Episoden. So. Und ich kam an und hatte vorher eine kleine Anprobe und habe so ein Gerichtsdiener-Kostüm angehabt, ja, also so war ein bisschen Uniform, war auch ganz cool, so. Und kam an und stellte fest, dass es gab noch mehr Gerichtsdiener, und zwar so ungefähr 6. Die hatten das gleiche Kostüm an wie ich und das waren alles Komparsen. So, entsprechend gingen alle Komparsen davon aus, dass ich auch ein Komparse bin. So, und das Problem war daran, dass nicht nur die dachten, ich wäre Komparse, sondern natürlich auch unter anderem so Benno Fürmann. Ich glaube, Benno Fürmann hat sogar bis zum Schluss geglaubt, ich wäre auch ein Komparse. So, und es waren halt irgendwie die ganzen Großen, waren halt irgendwie alle dabei. Ein großer Gerichtsprozess mit irgendwie 8 Kameras gefilmt und so weiter und so fort. Und Riesending. Und mein Satz war, das war auch so ein Ding, ich hatte den Satz und dann kamen auch so die Komparsen so zu mir, du hast ja sogar einen Satz, ist toll, Mensch. Ja, Mensch, vielleicht kriege ich auch noch einen Satz, ich frag gleich mal. Boah, ganz, ganz unangenehm, unangenehm, unangenehm. So, mein Satz war, es ging nämlich, das war der Beginn des Gerichtsprozesses oder ein Teil des Gerichtsprozesses, wo ich die Zeugin Irmgard Bender ist ihr Name, der Rollenname, aufrufen soll. Also ich sage, es wird aufgerufen, ich rufe so in den Saal, es wird aufgerufen, die Zeugin Irmgard Bender. Dann geht die Tür auf und Irmgard Bender macht einen langen, großen Weg einmal durch den Saal und macht dann ihre Aussage und das Ganze soll ein Shot sein. Ja, es beginnt mit dem Satz, es wird aufgerufen, die Zeugin Irmgard Bender. So, das haben wir 2-mal gemacht. Und ich war so, boah, ich hatte irgendwie, ich war natürlich auch nicht im Bild, sondern musste es einfach einrufen. Und dann sollte noch ein Take machen und ich war so ein bisschen unterspannt, weil ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich mache das keinen Spaß. So, und dann war ich wieder dran. Es wird aufgerufen, die Zeugin. Und dann ist mir ihr Name nicht eingefallen. Er war weg, war komplett weg. Es wird aufgerufen, die Zeugin. Dann habe ich halt irgendwas gesagt, damit es halt weitergehen kann und ich nicht abbrechen musste. So, alles klar, die Tür geht auf, so, die kommt raus, guckt mich ganz kurz so ganz bisschen an und geht halt weiter, die Szene geht weiter voran. So, alles klar, Abbruch danach, hinterher, also ein bisschen, ja, lustig. Ja, und ist der Regieassistent nochmal zu mir gekommen, die heißt hier Irmgard Bender, ne, ist wichtig, weil so, und das musst du sagen. Ja, klar, klar, ich war einfach gerade so. Und dann auf einmal, dann wurde ich nervös. Dann wurde ich richtig nervös. Also weißt du, ich wusste total, wie die heißt, Irmgard Bender. Ich habe gerade diese ganze Serie durchgesuchtet. Aber auf einmal war ich so angespannt, dachte, fuck, okay, Irmgard Bender, Irmgard Bender, Irmgard Bender, Irmgard Bender. So, nächste Take. Es wird aufgerufen, die Zeugin. Irmgard Bender. Also wirklich, kamen ganz komische Töne aus mir raus. Und dann war es wirklich so richtig angespannt. Und hier hat ja die Szene durchgespielt. So, und danach kam wieder der Assistent zu mir und sagte, ey, pass auf, sollen wir es dir aufschreiben? Du bist nicht im Bild, du bist nicht zu sehen, wir schreiben es dir auf, du musst es nur ablesen, ganz einfach nur ablesen. Der Regisseur hat sowieso gar nicht mit mir geredet, also auch keinen Blickkontakt gehabt und so, weil es war es wohl einfach nicht wert. Und ja, habe ich gedacht, nee, es geht schon. Und dann war ich so, dachte ich so, fuck, ich krieg das doch eben, Irmgard Bender. Nächster Take, es wird aufgerufen, die Zeugin, Ingrid Bergmann. Das habe ich ohne Scheiß gesagt. Ich weiß nicht, was da aus mir rausgekommen ist. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, sehe ich nur, wie in so einer ersten Reihe bei Volker Bruch saß da so, sich so umdreht nach hinten, völlig fassungslos da hinten guckt. So, aber auch so vom Team, so Leute, wirklich so alle, so Blick auf mich, also entgleiste Gesichter, so wirklich so nach dem Motto, aber so, ich glaube tatsächlich, die haben teilweise gesagt, ich will das irgendwas sabotieren. Also, weil das so absurd war, dass die Irmgard Bender hat mich auch ein bisschen strafend angeguckt. Ja, und dann wurde es halt gemacht. Und ich habe dann beim letzten Take mit Ach und Krach irgendwie Irmgard Bender rausbekommen. Und dann war Mittagspause. Ich wusste, nach der Mittagspause habe ich die Aufgabe, Greta Overbeck aufzurufen. Ich bin also in meinen Trailer gegangen, völlig zitternd. Total weiche Knie, habe mein Notizbuch rausgeholt und ich habe dir die Seiten noch, das ist völlig manisch, habe das halbe Notizbuch vollgeschrieben mit Greta Overbeck, Greta Overbeck, Greta Overbeck, Greta Overbeck, um das irgendwie in den Kopf zu bekommen. Und ja, dann war halt irgendwann Mittagspause vorbei, ich war auch so allein, also ich hing da jetzt nicht mit Hanno Koffler und Kohl und allen rum, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre da nicht dazu. Das ist völlig anmaßend, mich da jetzt dazu zu setzen. So, ich glaube, ich saß dann sogar auch bei den Komparsen. Ich habe mich so ein bisschen meinem Schicksal ergeben. Naja, und jedenfalls war dann die Mittagspause zu Ende und ich war halt richtig aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt wie bei der Premiere von einem, der Auszug, das Fürchten zu lernen. So, weißt du, erste Mal große Bühne, Sebastian Hartmann, alle gucken zu, ganz viele Freunde da. Ich war richtig. Ich habe so ganz komische Blicke kassiert, weil die halt alle so entspannt waren und so. Und ich war so richtig so fokussiert, so richtig, weißt du? Also, als hätte ich jetzt was ganz Krasses gleich zu tun. Ja, und ich habe Greta Overbeck rausbekommen aus meiner Fresse, aber halt wirklich ganz komisch betont und so. Und da war der Satz, glaube ich, die Zeugin Greta Overbeck. Und ich habe gesagt, die Zeugin Greta Overbeck. Also wirklich so mit völliger Anspannung in der Kehle. Und dann war es halt irgendwann geschafft und ich war erlöst. Wobei vorher muss ich sagen, es gab noch eine kleine Sache, die hat mich so ein bisschen aufgebaut. Und zwar sollte ich den Satz noch sagen, so durch die Reihen gehen, sagen so, die Zeichner bitte in den Rang, ne? Die Gerichtszeichner sollen jetzt in den Rang gehen, da sollte ein bisschen improvisiert werden. Und das sollte aber ein anderer Komparse machen. Da hat der Regisseur gedacht, nee, das machen wir mal lieber ein anderer, ich glaube, der schafft das nicht. Und hat Gott sei Dank der Regieassistent ihn überzeugt, lass das mal doch lieber den Schauspieler machen, ich glaube, der kriegt das schon hin. Ja, und Gott sei Dank habe ich das auch, weil ich ein bisschen freier war und so, das ging dann auch, das hat mich dann so ein bisschen rausgerissen, sonst hätte ich wahrscheinlich angefangen zu weinen vor den 400 Leuten, die so da waren. Richtigen großen Tränen, einen richtigen Nervenzusammenbruch. Also ich glaube, ich war da echt ganz kurz davor, so eine Art Spielangst zu entwickeln. Also, weißt du, das kann ja wirklich passieren, dass sowas echt dann chronisch wird. Ja, aber ich glaube, ich bin da ganz gut rausgekommen. Aber das war genau das Ding, ey, weißt du, so, es geht nicht um mich, es gibt eine Situation, aber keine figurenbezogene Situation. Und ich finde es wahnsinnig schwierig. Und deswegen möchte ich so ganz kleine Sachen, so halb kleiner Stelle, Ding auch einfach nicht mehr annehmen. Weil ich hatte es auch schon mal gehabt vorher, da hatte ich so einen Satz und in einem ganz langen Dialog mit anderen SchauspielerInnen und dann so einen Satz. Und man denkt nur die ganze Zeit an diesen Satz. Also man spielt überhaupt nicht mit, weil man muss ja, das muss halt funktionieren. Und das ist halt einfach echt nicht geil. Ja, das ist die Geschichte, meine Geschichte von mir und Babylon Berlin.
Diese Geschichte ist, als hätte ich sie schon mal erlebt.
Ja, es ist so reichhaltig. Alle empfundenen Gefühle hängen auch an meinem inneren Weihnachtsbaum.
Ich finde alles an der Geschichte absolut nachvollziehbar. Und es ist so tragisch mit dieser auch so eine Spielblockade, wo man so merkt, man holt andere Töne aus sich und das ist man doch gar nicht. Man ist doch voll der Profi. Und ich meine, jetzt gehört ausgerechnet David Simon zu einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ja, er ist ein irres komödiantisches Talent. Und dann halt nicht einen Namen über die Lippen bekommen. Das ist, als hätte ich das erlebt.
Ja, total. Ich bin da auch ganz tausend Tode mitgestorben.
Auch von den Statisten angesprochen zu werden. Das ist ja überhaupt nicht despektierlich gegenüber dem Department Statisterie. Aber man merkt ja schon, aber ich habe es studiert und ich gehöre eigentlich woanders hin. Aber ich finde meinen Platz an diesem Set nicht richtig. Heute gehöre ich zu euch. Ich bin auch heute schlecht. Was ist mit mir los? Wer bin ich?
Total. Und sowas. Dieser Versuch der Abgrenzung und der Professionalisierung, sich da also selber halt die Zugehörigkeit zu suchen, ne, bei diesen ganzen Leuten und bekannten Gesichtern und so und sich darüber zu freuen, bei dem Projekt dann mal kurz zumindest dabei zu sein und dann, ja.
Gerade wenn du Fan des Projektes bist, ne, also wenn du das auch noch richtig gut findest.
Mhm. Ja, ich hatte das auch so ein bisschen, als ich den Party-DJ gespielt habe. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um schnell die Abgrenzung darzustellen. Nee, ich bin nicht Komparserie und so. Also das war, es war ganz kurz da, aber irgendwie auch nicht. Das ist dann auch, da kommt dann das kleine verlassene Kind namens Eitelkeit. Das will da ganz schnell an die richtige Hand genommen werden, ja.
Ja, man will dann so zu seinesgleichen, ne? Und mir ist das auch passiert, dass ich für eine Statistin bei einer Sache gehalten wurde, wo ich aber echt eine große Rolle hatte. Und ich habe auch gemerkt, dass mich das hat eine Arroganz in mir hervorgerufen, die ich intellektuell total ablehne.
Total.
Aber das war mein Impuls.
Ja, das kannst du nur mit einem großen Namen, kann man sich diese Lässigkeit erlauben, glaube ich. Oder halt eine sehr reife Seele haben. Aber genau, das ist einfach eine gute Sache. Und dann wirklich so der Esel des ganzen Sets zu sein, gerade an einem Tag, wenn da hunderte Leute bei so einer großen Gerichtsverhandlung nur auf dich warten oder deinetwegen es immer wieder neu machen müssen, das ist schon schrecklich und maximal unterhalten für uns.
Vielen, vielen Dank für diese tolle Geschichte. Wenn ihr auch Lust habt, uns mal eine dieser Geschichten zukommen zu lassen, dann schickt sie uns doch an losenlohnt@gmail.com. Wir freuen uns über sowas und fühlen uns auch sehr aufgehoben.
Ja, also wenn euch das inspiriert hat, haben sollte, immer her damit. Das ist
übrigens David Simon mir diese Geschichte geschickt, weil ich ihm eine geschickt habe, die ich im Podcast nicht erzählen kann.
Zu schade.
Leider.
Wir müssen noch
nächstes Jahr kann ich die vielleicht erzählen.
Einen noch geheimeren Podcast haben, der dann gar nicht mehr veröffentlicht wird. Ja.
Ja, der sich nur als Datei von Handy zu Handy versendet wird.
Ja, genau. Wie.
Oh ja. Ja.
Ich finde, wir sind jetzt hier bei einer ziemlich knackigen, schönen Dreiviertelstunde. Ich weiß, ich leg dir noch was auf dem Herzen. Ich muss mich auch wirklich entschuldigen. Ich werde versuchen, ich habe mich richtig dumm da hingestellt. Liebe ZuschauerInnen, das ist ja bei mir immer Wildlife-Podcast-Feeling, weil ich suche noch meinen Platz mit meinem mobilen Aufnahmestudio namens Auto. Und nach meinem Umzug habe ich das noch nicht so richtig gefunden. Und ich dachte, ich hätte mich in eine abgelegene Straße gesetzt, aber sie hat Kopfsteinpflaster und wird von zig hunderten Autos befahren. Ich werde versuchen, alles rauszuschneiden. Wenn es mal ein bisschen im Mikrofon scheppert oder sich ein Auto wieder annähert und an mir hörenswert vorbeifährt, bitte ich das doch zu entschuldigen. Das ist alles live, ist alles spontan, ist alles fresh.
Alles echt.
Alles echt.
In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen bei allem, was ihr tut, toi, toi, toi.
Der Podcast. Wofür es sich zu losen lohnt, so heißt der Podcast. Wofür es sich zu losen lohnt.
Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Heute hat es sich für mich gelohnt zu losen, auch so flankiert zu sein von deinen Anekdoten, von der Anekdote von Pirmin in der Ansage, von David Simon und so, wo wir heute uns das Losen auch so dargestellt haben und griffig wieder gemacht haben und dass darin ein so hoher Unterhaltungswert steht, dass man wieder richtig Bock hat zu losen, dass man sich freut, sich dann hier auch darüber mitteilen zu können. Das hat mir große Freude gemacht heute.
Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich gemerkt habe, dass die Loser am Ende ja auch die Winner sein können. Egal wie sich das Losen ausgestaltet. Und das gefällt mir sehr gut.
Sehr schön. Na dann, tschüssi.
Wofür ist sie zu losen? Wofür ist sie zu losen? Wofür ist sie zu losen? Wofür ist sie, wofür ist sie, wofür ist sie, wofür ist sie, wofür ist sie zu losen? 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 Wofür ist nicht zu losen? Los.